Das muss ja auch ziemlich überwältigend sein, wenn man einfach so beim Essen sitzt und dann auf einmal einen Nobelpreis bekommt.
Das denke ich auch. Ist mir leider noch nicht passiert.
Der Literaturnobelpreis war dann wahrscheinlich auch nicht der erste Preis, den sie gewonnen hat, oder?
Nee, das stimmt. Da hat sie vorher schon einiges anderes abgeräumt. Sie möchte halt gerne die Welt und das Leben lieben, aber sie kann das nicht immer.
Das ist auch wirklich echt erstaunlich, wie sie bei so negativen Themen irgendwie doch noch was Gutes daraus ziehen kann.
Und ich glaube, ich könnte eine ganze Podcast-Reihe starten, in der ich einfach nur über meine Gedanken zu dem Roman spreche.
Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine kurze Inhaltswarnung. Wir sprechen heute kurz über den Tod eines Babys und streifen auch die Themen Suizid, Essstörung, psychische Erkrankung, sexualisierte und körperliche Gewalt. Die genauen Timecodes dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauensachen, dem Podcast über Frauen, die Geschichte schreiben. Schön, dass ihr hier seid. Das ist ja unsere erste Folge in diesem Jahr, deswegen von meiner Seite erstmal ein frohes Neues für euch alle. Ich bin Mara und habe heute Esther zu Gast.
Ja, hi Mara und ein frohes neues Jahr euch allen auch von mir.
Ich bin mal gespannt, mit welcher Frau wir ins neue Jahr starten. Esther, wen hast du mir denn heute mitgebracht?
Ja, ich weiche heute mal so ein bisschen von unseren bisherigen Folgen ab und habe dir eine Frau mitgebracht, die noch lebt.
Boah.
Ich erzähle dir heute nämlich etwas mehr zu Han Kang. Die hat vor einigen Monaten als erste Person aus Südkorea den Literaturnobelpreis gewonnen.
Wow, das ist ziemlich beeindruckend. Ich kenne mich persönlich jetzt nicht so gut mit Literatur aus und deswegen weiß ich auch leider nicht wirklich viel über Han Kang. Was für Literatur schreibt sie denn?
Sie schreibt vor allem Romane, Gedichte, aber auch Kurzgeschichten. Also ist da ganz vielfältig unterwegs. Und auch inhaltlich deckt sie ganz viele Themenbereiche ab. Unter anderem das Leben und den Tod, die Menschheit. Und generell faszinieren sie Menschen und das, was die Menschen machen.
Das klingt ja ganz schön vielseitig. Wie kam sie denn überhaupt zum Schreiben?
Ja, das Schreiben wurde ihr quasi schon in die Wiege gelegt. Sie wurde 1970 geboren in der südkoreanischen Stadt Gwangju und ihr Vater war Lehrer, aber eben auch Schriftsteller. Das heißt, ihre Kindheit bestand zum sehr großen Teil aus Büchern.
Okay.
Ja, ich hatte mir ein Interview von ihr angeschaut. Da hat sie erzählt, dass sie als Kind arm war, also die ganze Familie. Sie hatten auch kaum Möbel, aber dafür hatten sie ganz, ganz viele Bücher. Und sie hat gesagt, dass es quasi schon wie eine eigene Privatbücherei zu Hause war.
Das klingt ja eigentlich dann doch echt schön, obwohl sie ja nicht viel Geld hatte als Kind. Bei so vielen Büchern hat sie ja auch bestimmt schon in ihrer Kindheit viel gelesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat gesagt, sie war umgeben und sogar beschützt von Büchern. Also die haben ihr immer Kraft gegeben. Lesen war ein sehr großes Hobby von ihr. Und sie hat beispielsweise in ihrer Kindheit auch 5 verschiedene Grundschulen besucht.
Boah, echt viele.
Ja, auf jeden Fall. Man könnte sich vorstellen, dass es super stressig ist, sich immer neue FreundInnen zu suchen. Aber sie selber fand das gar nicht so schwierig, weil sie hat gesagt, die Bücher haben sie während dieser Zeit immer gut beschützt. Sie hat immer viel gelesen. Und hat dann auch von dem Beispiel erzählt, als sie so lange gelesen hat, dass sie erst gemerkt hat, dass es draußen dunkel wurde, als sie die Buchstaben nicht mehr erkennen konnte.
Ja, irgendwie schön, dass sie dann durch die Bücher ja auch so eine Art Zufluchtsort hatte, denke ich mal.
Ja, auf
und
jeden Fall.
Ich meine, jetzt kann sie sich eine Literatur-Nobelpreisträgerin nennen. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Das stimmt.
Die Liebe zu den Büchern hat dann ja wahrscheinlich einfach auch nicht mehr aufgehört bei ihr, oder?
Nee, aufgehört hat sie auf jeden Fall nicht. Ihre Art zu lesen hat sich aber tatsächlich verändert.
Mhm.
Als sie Teenagerin wurde, war sie, sagt sie, wie andere Teenager das eben auch sind, mit der Frage konfrontiert, wer sie eigentlich ist in dieser Welt und auch warum jeder Mensch irgendwann mal sterben muss. Und sie hat sich eben nach Antworten darauf gesehnt. Sie wollte wissen, was der Sinn daran ist, Mensch zu sein. Und da haben ihr die Bücher dann eben weitergeholfen. Sie hat dann also die alten Bücher gelesen, die sie als Kind schon gelesen hatte, aber auf eine neue Weise. Sie meinte nämlich, dass sie sich so gefühlt hat, als würde sie die AutorInnen bei den Fragen des Lebens begleiten, während sie liest. Sie hat sich mit 14 dann eben auch überlegt, selber Autorin zu werden, weil sie auch nach Antworten suchen wollte. Und ja, sie schreibt auch seitdem sehr gerne Tagebuch, auch immer noch.
Wow, echt krass, dass sie mit 14 schon wusste, dass sie Autorin werden wollte. Das ist ja schon echt ziemlich früh.
Das stimmt.
Ja, ich weiß manchmal selbst noch nicht richtig, was ich machen will. Und ich meine, sie war echt sehr jung damals.
Ja, das verstehe ich.
Wie hat denn dann ihre Karriere dann wirklich gestartet später?
Ja, mit 19 könnte man sagen, begann das Ganze so langsam. Da hat sie angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und die Geschichten wurden dann einfach immer länger. Und dann begann sie irgendwann, die in Literaturmagazinen in Südkorea zu veröffentlichen. Da war sie dann eben noch nicht international unterwegs und hat auch tatsächlich als Journalistin gearbeitet.
Ah, okay, interessant.
Ja, bis sie die Uni abgeschlossen hat. Sie hat nämlich an der Yonsei-Universität in Seoul studiert. Und zwar koreanische Sprache und koreanische Literatur. Und irgendwann hat sie sich dann selbst das Ziel gesetzt, sie möchte ihren eigenen Roman schreiben. Hat sie auch gemacht. Der hat aber tatsächlich 3 Jahre gebraucht, bis er fertig war.
Oh, krass.
Ja, und sie sagt, sie schreibt eigentlich vor allem mit dem Ziel, Antworten auf die Fragen zu finden, die sie hat.
Ja, heute scheint sie ja dann auch wirklich eine sehr bekannte Autorin geworden zu sein. Ich meine, so als Nobelpreisträgerin hat man sich ja mit Sicherheit einen Namen gemacht.
Da ist sie jetzt auch international unterwegs, das stimmt.
Wann ist sie denn dann wirklich groß rausgekommen?
Ja, das war nach ihrem Abschluss. Sie hat die Uni 1993 abgeschlossen und hat im selben Jahr auch ihr Debüt als Dichterin gefeiert mit 5 Gedichten, die sie veröffentlicht hat. Und ein Jahr später hat sie dann auch ihren ersten Roman geschrieben. Und 1995 kam dann ihre erste Kurzgeschichtenkollektion raus und dann ging es auf jeden Fall steil bergauf für sie.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Der Literaturnobelpreis war dann wahrscheinlich auch nicht der erste Preis, den sie gewonnen hat, oder?
Nee, das stimmt. Da hat sie vorher schon einiges anderes abgeräumt. Sie hat in Korea den Yisang-Literaturpreis gewonnen. Und den hatte ihr Vater, der ja auch Schriftsteller war, vorher tatsächlich auch gewonnen.
Und ah, cool.
Ja, ganz genau. Damit waren sie dann das erste Vater-Tochter-Duo, das den gewonnen hat. Und ja, in Korea hat sie auch noch einige weitere Preise abgeräumt. Aber auch in Europa ist sie erfolgreich. Sie hat zum Beispiel in Italien den Malaparte-Preis gewonnen, 2017, für ihren Roman Menschenwerk. Von dem erzähle ich auch später noch mehr.
Okay, da bin ich schon gespannt.
Und ja, in Spanien hat sie 2019 den San Clemente-Preis gewonnen und international hat sie den Man Booker International Prize gewonnen und das hat sie beides für Die Vegetarierin bekommen. Das ist der Roman, den ich tatsächlich auch gelesen habe. Und 2024 hat sie dann eben den Literaturnobelpreis gewonnen. Das hat sie übrigens gerade erfahren, als sie mit ihrem Sohn beim Abendessen saß.
Wow, das muss ja auch ziemlich überwältigend sein, wenn man einfach so beim Essen sitzt und dann auf einmal einen Nobelpreis bekommt.
Das denke ich auch. Ist mir leider noch nicht passiert.
Ja, mir leider auch nicht. Aber
ist bestimmt cool.
Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir auch mal einen.
Wer weiß.
Ja, ich meine, sie hat ja auch wirklich viele Preise gewonnen, wie du gerade erzählt hast. Da muss man ja auch erstmal mithalten können.
Mhm.
Aber ich meine, bei Romanen, Kurzgeschichten und Gedichten scheint sie auch wirklich schon sehr viel geschrieben zu haben. Was inspiriert sie denn, um erstmal quasi auf die Ideen für ihre Werke zu kommen?
Ja, also sie selber sagt, dass sie es schon immer total überwältigend fand, Menschen anzuschauen. Sie denkt auch ganz viel über das Verhalten der Menschen nach, nicht nur im positiven Sinne, sondern auch darüber, was die Menschen in der Geschichte für ein Leid verursacht haben. Und sie selber sagt, sie fand es auch sehr seltsam, dass sie selber auch zur Gattung Mensch gehört, weil es für sie eben unbegreiflich war, was für schreckliche Dinge passieren können.
Ja.
Damit meint sie halt vor allem Kriege und Tötungen.
Mhm.
Und ja, sie sagt, sie sieht sich eben mit dem Horror der Menschheit konfrontiert und deswegen fragt sie sich eben auch, welche Bedeutung das hat, dass wir alle Menschen sind. Das Ganze bringt sie irgendwie auch in so einen Zwiespalt. Sie möchte halt gerne die Welt und das Leben lieben, aber sie kann das nicht immer, weil eben so viel Schreckliches passiert. Und für sie fühlt sich das wohl so an, als würde sie immer vorwärts und rückwärts gehen zwischen den beiden Extremen, zwischen dem Guten und dem Schlechten. Und sie sagt, ihre Sprache hilft ihr selber dabei, zu wachsen und vorwärts zu gehen.
Ja, das sind ja wirklich ziemlich ernste und auch emotionale Themen und Gedanken, die sie da hat. Schreibt sie denn eher wegen diesen, ja, eigentlich schon grundlegenden Fragen und Gedanken, die sie hat, oder auch über ganz spezifische Ereignisse?
Beides tatsächlich. Mhm. Also sie versucht in ihren Werken eben grundsätzliche Fragen zum Thema Menschheit zu beantworten. Aber sie wird auch teilweise ganz spezifisch dabei. Ich habe dir jetzt auch noch mal ein Beispiel mitgebracht.
Ah ja, okay, cool.
Ja, sie lebt aktuell ja in der Hauptstadt Seoul. Aber wie ich schon gesagt habe, wurde sie ja in Gwangju geboren. Und mit 9 ist die Familie umgezogen, also als Han Kang selber 9 Jahre alt war. Und das war im Januar. Und im gleichen Jahr, 1980 war das, gab es 4 Monate danach den Gwangju-Aufstand. Das ist kurz erklärt eine Demonstration von StudentInnen gewesen, die zunächst friedlich verlief, wurde dann aber vom Militär mit Gewalt beendet. Das heißt, ja, danach gab es noch einen Aufstand von bis zu 200.000 StudentInnen, ArbeiterInnen und auch einfachen BürgerInnen. Und ja, damals in Südkorea herrschte die Militärdiktatur, die dann auch daraufhin ein Massaker an den DemonstrantInnen und der Bevölkerung durchführt. Also in dem Interview, das ich gesehen habe, spricht sie selber auch darüber und da benutzt sie auch ganz bewusst das Wort Massaker.
Ja, das klingt auch wirklich schrecklich. Wie kam es denn damals überhaupt zu diesem Aufstand?
Ja, die Militärdiktatur, die gab es eben schon seit 1979 in Südkorea und die hielt einen Oppositionspolitiker gefangen. Und ja, der führte damals die Demokratiebewegung in Südkorea an und viele BefürworterInnen der Demokratie wollten eben, dass er freigelassen wird. Und deswegen kam es halt zu dem Aufstand.
Ja, Han Kang war damals ja auch echt noch sehr jung, aber wie haben denn die Aufstände dann trotzdem ihre Kindheit und ja auch ihr weiteres Leben beeinflusst?
Die haben vor allem erstmal das Bild ihrer Heimatstadt geprägt. Also ja. Sie hat Gwangju als Kind immer als friedlich und ruhig beschrieben. Aber jetzt mittlerweile ist es für sie halt auch irgendwie die Stadt des Massakers. Und deswegen steht Gwangju für sie auch stellvertretend für die Gegensätze der beiden Extreme. Also die bewegt sich da zwischen wunderschön und Horror. Und man muss auch ganz klar sagen, dass ihre Familie tatsächlich Schuldgefühle wegen des Massakers hatte.
Ach.
Ja, obwohl sie nicht mal aktiv daran beteiligt waren, aber einfach, weil sie kurz vorher weggezogen sind.
Ja, okay.
Ja, das war ganz unabhängig voneinander. Also sie sind weggezogen, weil der Vater seinen Job aufgegeben hat. Und ja, im Nachhinein, als sie dann von dem Massaker erfahren haben, haben sie sich gedacht, jetzt sterben die Menschen für sie, obwohl eigentlich sie hätten sterben müssen, was
ja.
Natürlich ein total irrationaler Gedanke ist. Aber ich glaube, das ist auch einfach ganz normal, dass man in so einer Ausnahmesituation dann Schuldgefühle bekommt. Sie selber hat nie konkret geplant, über das Massaker zu schreiben. Vor allem auch, weil das ja auch Recherche bedarf und sie wollte die Betroffenen nicht retraumatisieren, indem sie sie befragt.
Ja, verständlich.
Ganz genau. Aber die Gedanken zu den Extremen und zu den Themen Leben und Tod, die verarbeitet sie auf jeden Fall in ihren Büchern. Zum Beispiel im Buch Menschenwerk, ganz konkret.
Ja, das ist ja auch wirklich einfach keine einfache Situation, in der sie sich da befindet und ihre Familie auch. Du hast ja jetzt gerade schon über das Buch Menschenwerk gesprochen. Inwiefern hat sie sich denn dann da mit dem Thema auch befasst?
Also es war so, dass sie halt durch die schrecklichen Taten, durch die ganzen Tötungen an der Menschheit gezweifelt hat. Und diese Zweifel wollte sie für sich irgendwie verarbeiten. Und das hat dann eben zu dem Schreiben von Menschenwerk geführt. Und weil sie eben die Betroffenen nicht retraumatisieren wollte, hat sie dafür ihre Familie und Freunde interviewt. Also quasi ja eher Außenstehende, die
ja.
aber teilweise auch betroffen waren.
Mhm.
Und sie hat ganz viel darüber gelesen. Und dieses Lesen, die Recherche, die hat ja auch sehr zugesetzt.
Also ja,
sie hat,
bestimmt.
Ja, sie hat dadurch das Vertrauen in die Menschheit auch irgendwie verloren. Und möchte aber trotzdem irgendwie das Gute darin sehen und ja, dann denkt sie halt an so Kleinigkeiten, die aber total wichtig sind und die auch zu großen Aktionen werden, wie zum Beispiel das Blutspenden. Da gab es nämlich in Südkorea, als so viele Leute verletzt waren, ganz, ganz viele Leute, die vor Krankenhäusern Schlange standen, um Blut für Verletzte zu spenden, was für die ja tatsächlich eigentlich nur ein kleiner Aufwand ist, aber so viele Menschenleben retten kann.
Ja. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr bewegend, die ganze Geschichte. Aber es war bestimmt auch für Han Kang dann sehr schwer, sich doch nochmal so intensiv dann mit dem Massaker zu beschäftigen. Welches Ziel hat sie denn dann genau mit diesem Buch Menschenwerk genau verfolgt?
Ja, vor allem wollte sie eigentlich ihre Gedanken einfangen und darstellen. Aber sie hat auch selber gesagt, dass sie wollte, dass die Menschen sich durch das Lesen verbunden fühlen und sie wollte auf jeden Fall gezielt die Gemeinschaft damit stärken.
Okay, also doch auch wieder ein bisschen dann doch was Gutes daraus
ja,
sehen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Sie hat auch wörtlich gesagt, dass sie das Licht bringen wollte.
Ja.
Also das Licht am Ende des Massakers wollte sie sehen und das wollte sie auch teilen. Und für sich selber hat sie gesagt, sie möchte daran wachsen. Und rückblickend sagt sie auch, dass ihr das gelungen ist.
Mhm.
Und es war ja auch eben wichtig, den Leuten mit dem Menschenwerk näher zu kommen, denn sie selber ist der Meinung, dass man AutorInnen kennenlernt, indem man die Bücher liest und sie sagt, sie muss die AutorInnen selber gar nicht persönlich kennenlernen, wenn sie was liest. Ihr reicht das als Interaktion, dass sie die Bücher liest.
Ja.
Und ja, Menschenwerk hat sie persönlich von allen Büchern also auch am allermeisten weitergebracht und ich habe dir auch mal zwei Zitate daraus mitgebracht.
Okay, ja, gerne.
Ja, das erste ist: Nachdem du gestorben bist, konnte ich keine Beerdigung halten, also wurde mein Leben eine Beerdigung. Und das zweite ist, nachdem du gestorben bist, konnte ich keine Beerdigung halten, also wurden die Augen, die dich einst erblickten, ein Schrein.
Wow, da bekomme ich schon echt Gänsehaut, muss ich sagen. Ich finde den Schreibstil wirklich sehr schön, obwohl das Thema natürlich sehr, sehr traurig und persönlich ist. Was sind denn noch so andere Themen, über die sie in ihren Werken schreibt?
Also das ist eben eine ganz große Bandbreite, aber die grundsätzlichen Fragen über die Menschheit finden sich eigentlich in jedem ihrer Werke wieder.
Mhm.
Ihr persönlichster Roman ist auf jeden Fall Weiß. Und ja, in dem Buch Menschenwerk, da gibt es eine Stelle, die heißt Stirb nicht, bitte stirb nicht. Und als sie das geschrieben hat, meinte sie, dass sich das für sie irgendwie vertraut angefühlt hat, während sie es geschrieben hat. Und im Nachhinein ist ihr dann aufgefallen, dass ihre Mama ihr mal erzählt hat, dass sie diese Worte immer wiederholt hat, als ihre ältere Schwester geboren wurde. Die ist nämlich tatsächlich 2 Stunden nach der Geburt leider verstorben.
Boah, ist ja echt schlimm.
Ja, ganz schrecklich. Also Han Kang selbst hat sie auch nie kennengelernt. Sie kennt sie nur aus Erzählungen. Und genau diese Situation verarbeitet sie eben in dem persönlichen Buch Weiß. Und der Titel steht dabei für Muttermilch und für weiße Babyhaut und auch für Windeln. Ganz stellvertretend quasi für ganz viele Dinge, die man mit Babys verbindet.
Ja.
Und leider war die ältere Schwester auch nicht das einzige Baby, das die Mama verloren hat.
Oh Gott.
Ja, ein weiteres Kind ist auch noch verstorben. Und ja, Han Kang hat aber noch einen Bruder. Das heißt, sie sind jetzt zu zweit als Geschwister.
Okay.
Allerdings war es so, dass als die Mama mit Han Kang schwanger war, dass sie da recht viel Medikamente genommen hat, weil sie sehr krank war.
Mhm.
Und sie hat auch überlegt, abzutreiben.
Ja.
Weil sie sich eben nicht sicher war, ob ihr Baby dann noch ein gutes Leben haben könnte, wenn sie schon so viele Medikamente nimmt. Sie hat sich aber dann dagegen entschieden. Gott sei Dank, kann man ja jetzt mittlerweile sagen.
Ja, aber auch echt schlimm, was die Mutter von ihr dann alles erleben musste.
Ja, ganz, ganz schwierige Situationen waren das für sie. Das haben sie, hat sie wahrscheinlich auch sehr geprägt. Und Han Kang weiß das eben, dass bei ihrer Geburt auch vorher eine Abtreibung im Raum stand. Und sie sagt, das hilft ihr, das Leben nicht als selbstverständlich wahrzunehmen. Also sie sagt, das ist ein ganz, ganz großes Glück, dass sie lebt, weil es eben ja nicht von vornherein klar war. Und sie sagt, während sie Weiß geschrieben hat, da war das so ein kleines Ritual für sie. Sie hat jeden Abend ein bisschen was geschrieben und das hat ihr dann geholfen, das alles zu verarbeiten.
Ja.
Ja, also sie schreibt schon recht regelmäßig, aber sie hat auch kleine Unterbrechungen dabei.
Ach echt?
Genau, das ist jetzt so eine ganz banale Situation. Also seit sie Teenagerin ist, hat sie Migräne. Und sie sagt, sie kann die Migräneattacken aber selber auch wertschätzen, weil sie daran erinnern, dass sie ein Mensch ist, der auch mal eine Pause einlegen muss.
Ja.
Und der ihr quasi ihre Verletzlichkeit nochmal bewusst macht, sodass sie sich auch selber dann auch mal eine Pause gönnt, was ja auch total wichtig
ist.
Ja,
stimmt. Aber es ist auch wirklich echt erstaunlich, wie sie bei so negativen Themen, also sowohl jetzt bei ihrer eigenen Gesundheit als auch bei allem, was mit ihrer Mutter passiert ist, irgendwie doch noch was Gutes daraus ziehen kann. Aber ich werde jetzt auch, muss ich sagen, langsam neugierig. Du hast mir ja gerade schon erzählt, dass du auch eins ihrer Bücher selbst gelesen hast. Welches Buch war denn das und worum ging es da?
Ich habe als Vorbereitung auf die Folge Die Vegetarierin gelesen. Auf Koreanisch heißt das Shashik Jueja. Ich habe extra eine Freundin, die gerade in Korea ist, gefragt, wie man das ausspricht. Ich hoffe, es klingt nicht zu falsch.
Hast es bestimmt gut gemacht.
Danke. Ja, das Buch deckt tatsächlich auch sehr viele sensible Themen ab, wie zum Beispiel physische und sexuelle Gewalt, Suizid, Tod, psychische Erkrankungen, aber auch Misogynie und Selbstbestimmung.
Boah, das sind ja wieder ziemlich viele ernste und auch sehr komplexe Themen so für ein Buch. Was genau passiert denn in dem Buch, dass es eben diese ganzen verschiedenen Themen abdecken kann?
Ja, das beginnt damit, dass eine Frau sich wegen ihrer Albträume dazu entscheidet, keine tierischen Produkte mehr zu essen. Das heißt, sie wird quasi, wir würden sagen, Veganerin. Im Buch wird es als Vegetarierin beschrieben. Aber sie isst auch keine Milch mehr und auch keine Eier. Und ja, ihre Familie akzeptiert das nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es vor Ort ist. Ich war noch nie in Südkorea, aber in dem Buch ja, kommt das so ein bisschen so rüber, als wäre Fleisch da schon so ein Hauptbestandteil der Mahlzeiten. Und ihre Familie möchte sie zwingen, Fleisch zu essen. Also nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Vater. Sie bekommt dann im Endeffekt eine Essstörung und lebt dann in einer psychiatrischen Anstalt.
Oh, das ist echt traurig, wie so eine kleine, für uns wahrscheinlich auch banal klingende Entscheidung
auf jeden Fall
im Leben von einer Frau dann auch zu so ernsten und verändernden Konsequenzen führen kann. Wie ist denn die Geschichte aufgebaut, dass es quasi am Ende dazu kommt?
Ja, also die Geschichte ist in drei Akte unterteilt. In dem Akt ist die Protagonistin selber quasi nie die Sprecherin. Also okay. Es wird immer über sie gesprochen. Am Anfang ist der Ehemann quasi der, der spricht. Der spricht recht misogyn und respektlos über sie und auch über das Eheleben. Eigentlich sagt er, dass sie sehr durchschnittlich und langweilig ist und dass er sie deswegen als Ehefrau genommen hat, weil sie keine Ansprüche und Anforderungen hat und er dann quasi einfach sein Leben leben kann.
Gott, ja, ist echt schlimm.
Genau, deren Leben ist eigentlich nur Langeweile und Routine, geprägt von gegenseitigem Unverständnis und leider auch sexueller Gewalt, die er ausübt. Er selber nennt es nicht Gewalt. Mhm. Er sieht es als normal an, dass eine Frau mit ihrem Mann Sex haben muss, wenn sie verheiratet sind, wenn der Mann Lust hat. Aber er beschreibt auch schon ganz eindeutig, dass sie eigentlich keinen Sex möchte und dass er gewaltsam sie zum Sex zwingen muss. Und dass sie dabei Nein sagt und sich auch ganz stark körperlich wehrt, das turnt ihn nur noch mehr an. Er ist leider stärker als sie. Ja, es ist ganz, ganz ekelhaft, was da beschrieben wird.
Ja, klingt auch wirklich echt schrecklich.
Ja, das stimmt. Und er nennt sie auch immer nur meine Frau. Also man merkt schon, er sieht sie auch wirklich nur als seine Ehefrau an. Er sieht sie nicht wirklich als eigene Persönlichkeit an.
Okay.
Man erfährt erst später, dass sie Yong-hye heißt, also von einer anderen Person, die den Namen nennt.
Ah, okay.
Genau, und Yong-hye ist dann eben die Protagonistin, die den Albtraum hat, der sie dazu bringt, kein Fleisch mehr zu essen und keine tierischen Produkte generell. Der Ehemann ist super verzweifelt darüber und weiß gar nicht, was er machen soll. Und Yong-hye selber nimmt immer weiter ab, weil es eben auch nicht so viele Alternativen gibt, weil auch niemand sie darin unterstützt und alle ihr versuchen, Fleisch anzubieten.
Boah.
Genau, und dann gibt es irgendwann ein gemeinsames Familienessen und dann versucht ihr Vater, ihr mit Gewalt das Fleisch einzuflößen. Und der Bruder macht auch mit und der Ehemann und ihre Schwester, die heißt Inhe, die versucht noch zu vermitteln, aber das hilft leider nicht. Und irgendwann schlägt der Vater tatsächlich einfach die Protagonistin. Die ist ganz verzweifelt. Die Stelle ist auch tatsächlich die erste, wo sie für sich selber einsteht und sagt, ich möchte das Fleisch nicht, lasst mich in Ruhe. Und dann sieht man ja, wozu das führt leider.
Ja.
Das bringt sie dann so sehr zur Verzweiflung, dass sie vor allen Augen einen Suizidversuch begeht. Sie überlebt den, weil sie schnell genug Hilfe holen, also die Familie.
Ja.
Und das ist dann die Stelle, an der sie zum ersten Mal in eine Psychiatrie kommt. Sie wird aber auch wieder entlassen.
Das ist echt heftig und auch wirklich einfach schrecklich, wie so ein Umgang mit Frauen als normal angesehen werden kann.
Auf jeden Fall.
Und dann auch keine Konsequenzen weiter hat.
Ja, ganz schlimm.
Wie geht's denn dann in den anderen Akten der Geschichte weiter?
Der zweite Akt ist aus der Sicht des Schwagers geschrieben. Also das ist der Ehemann der Schwester Inhe, die ich schon erwähnt hatte.
Ja.
Der dritte ist dann quasi von der Schwester selber. Und ja, in dem Teil des Schwagers geht es darum, dass er Yong-hye zum Sex überredet.
Oh Gott.
Genau, ihr Ehemann hatte sich mittlerweile getrennt und er weiß eben, dass sie die Natur liebt und er selber ist Künstler und er hat dann so eine Fantasie, dass er ein Sexvideo dreht, also quasi kurz gesagt ein Porno drehen möchte, auf dem zwei Menschen zu sehen sind, die beide ganz viele Blumen am Körper haben, aufgemalt haben quasi und miteinander Sex haben. Und er möchte das gerne mit ihr machen, also mit Yong-hye, obwohl er ja selber eigentlich mit ihrer Schwester verheiratet ist. Er überzeugt sie mitzumachen, indem er ihr dann die Blumen auf den Körper malt. Und sie findet das total schön, weil sie die Natur so mag. Und sie sagt auch, die Blumen helfen ihr, die Albträume fernzuhalten. Dann haben die beiden eben Sex und er filmt das. Und die Schwester Inhye bekommt das dann aber mit und findet die Videoaufnahmen. Sie zeigt die beiden quasi an und ja, Yong-hye kommt dann wieder in die Psychiatrie. Der Ehemann wird wegen Ehebruch verurteilt und haut dann ab.
Also es verschlägt mir jetzt schon wirklich auch die Sprache, muss ich sagen, weil das erwartet man ja auch vom Titel des Buches gar nicht, dass da solche Themen auf einen warten.
Das stimmt.
Und also wie geht's dann quasi im letzten Akt weiter?
Ja, der ist ja aus der Sicht der Schwester Inhye geschrieben und sie ist die allerletzte Person der Familie, die noch zu ihr hält.
Ja.
Und der Rest der Familie hat auch mit ihr gebrochen, also der Mann, der Ehebruch begangen hat, also der Schwager von der Protagonistin, ist ja sowieso abgehauen und der Rest der Familie sagt eben, dass sie mit der Schwester, also Inhye, nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie das Verhalten des Schwagers nicht ertragen können, was ja auch irgendwie total unverständlich ist, weil nur weil der Schwager Mist baut, muss man ja nicht die Schwester auch von der Familie verstoßen, also von den Eltern ja die eigene Tochter.
Ja, stimmt.
auf jeden Fall gibt es dann quasi nur noch Inhye und Yonghye in der Geschichte. Und Yonghye wohnt eben in der Psychiatrie. Und ja, ihre Schwester besucht sie da regelmäßig und Yonghye nimmt aber immer weiter ab, weil es jetzt nicht nur noch so ist, dass sie keine tierischen Produkte mehr isst, sondern sie isst gar nichts mehr. Sie möchte gerne eins mit der Natur werden und hat quasi die Vision, dass sie ein Baum wird. Und sie sagt, sie braucht deshalb nur noch Licht und Wasser und verweigert jedes Essen. Und die Ärzte versuchen dann auch, ihr mit Gewalt durch eine Sonde Essen einzuflößen. Das funktioniert aber auch nicht. Und die Schwester Inhye steckt dann in so einem Zwiespalt. Einerseits möchte sie natürlich, dass ihre Schwester nicht an Unterernährung stirbt.
Ja.
Andererseits findet sie es aber auch wichtig, dass ihre Schwester Yonghye auch noch ein letztes Recht auf Selbstbestimmung behält. Und das ist ja dann eben der eigene Körper, über den sie zuletzt noch selbst bestimmt, indem sie nichts isst. Und das geht dann eben auch nicht mehr. Und die ist dann auch sehr verzweifelt.
Das ist echt schlimm. Aber heißt es dann, dass es dann quasi auch ein offenes Ende gibt und man gar nicht dann weiß, was weiter passiert?
Ja, ganz genau.
Okay.
Also alle, die jetzt zuhören und nicht gespoilert werden wollen, wie das Buch endet, die überspringen am besten die nächsten paar Sekunden. Am Ende weiß man nicht, ob Yonghye verstirbt oder nicht. Am Ende liegt sie in einem Krankenwagen und wird von der Psychiatrie aus in ein anderes Krankenhaus gebracht. Und die Schwester Inhye begleitet sie dabei. Ich kann ja auch gerne mal die letzten Zeilen vorlesen.
Ja,
ich habe das Buch mitgebracht. Ruhig atmet sie ein und blickt nach draußen. Die Bäume am Straßenrand stehen in Flammen. Grüne, zum Himmel lodernde Flammen, die sich winden wie manche Tiere. Inhyes Blick ist düster und starr. Wartet sie auf eine Antwort? Lehnt sie sich gegen etwas auf?
Das wirkt auf mich wieder wie eine sehr intensive Geschichte, auch wenn ich den Schreibstil wieder sehr schön finde, obwohl die Themen natürlich wieder grausam sind.
Das stimmt.
Aber vor allem der Umgang mit der Protagonistin als Frau wird mich, glaube ich, als Leserin echt mitnehmen. Also vor allem emotional. Wie ging es dir denn dann überhaupt, als du das Buch gelesen hast und auch danach?
In mir hat das auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Emotionen ausgelöst, die ich dann natürlich irgendwie verdauen musste.
Ja, verständlich.
Ja, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Also zumindest die Variante des Romans, die ich gekauft habe, hat auch keine Inhaltswarnung am Anfang.
Okay.
Das heißt, ich habe einfach mit was Entspannterem gerechnet, irgendwas mit Tierliebe und Ernährung und einer Protagonistin, muss ich sagen. Das dachte ich bei dem Titel, die Vegetarierin.
Hätte ich aber auch gedacht.
Ja, ist auch eigentlich recht naheliegend. Aber ja, das ganze Lesen hat mich irgendwie wütend gemacht, vor allem wegen der Wortwahl des Ehemanns am Anfang und wegen der Aktionen der ganzen Familie.
Ja.
Zwischendrin war ich verzweifelt, ich hatte auch Mitleid und obwohl Yonghye ja selber nicht als Protagonistin quasi, also es wird ja nicht aus ihrer Sicht geschrieben, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich würde sie kennen. Ja, sobald sie dann für sich einsteht, fühlt man sich irgendwie stolz auf sie. Also habe ich das Gefühl, als sie dann sagt, ich will kein Fleisch essen und akzeptiert das doch, dann fühlt man sich so, okay, sie hat es geschafft, ist für sich selber aufgestanden, was sie ja vorher nicht gemacht hat. Also ja, ich konnte gut mit ihr mitfühlen, aber mich nicht so ganz in sie hineinversetzen, dadurch, dass sie selber eben nicht so richtig ihre Gefühle beschreibt, sondern nur von Außenstehenden beschrieben wird. Insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich gut verstehen kann, dass Han Kang als Autorin einen Literaturnobelpreis verdient hat. Der Roman ist so gut geschrieben, der ist auch echt nicht lang. Also ich habe den auf einer langen Flixbusfahrt durchgelesen.
Okay, krass.
In ein paar Stunden. Also der ist recht kurz, aber der hat so viel Inhalt. Und ich glaube, ich könnte eine ganze Podcast-Reihe starten, in der ich einfach nur über meine Gedanken zu dem Roman spreche.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja auch wirklich ein sehr komplexes Thema und auch so viele verschiedene Seiten, die da quasi beleuchtet werden. Du hattest ja, wie es mir scheint, verständlicherweise ziemlich gemischte Gefühle beim Lesen und auch noch danach. Es sind ja auch echt sehr viele Probleme, die da angerissen werden. Würdest du denn dann letztendlich sagen, dass du das Buch weiterempfehlst?
Ich würde sagen, ja, aber nicht uneingeschränkt.
Ja.
Also das ist super spannend und es regt auch zum Nachdenken an, aber ist eben auch keine leichte Lektüre für zwischendurch. Also im Nachhinein hätte ich es nicht auf einer Busfahrt gelesen.
Ja.
Und ja, also wer Lust hat, sich mit großen Themen auseinanderzusetzen, dem gefällt das Buch mit Sicherheit. Aber man sollte bedenken, dass es inhaltlich auch wirklich heavy ist. Also ja, man muss wissen, worauf man sich einlässt und auch, dass es eben um ganz viele schwierige Themen geht.
Ja, ich glaube, für mich persönlich wäre die Geschichte dann auch, glaube ich, zu schlimm, obwohl ich die Themen und auch die Perspektive darauf sehr wichtig finde. Du hast mir ja jetzt auch schon viel über Han Kangs Kindheit und ja auch über einzelne Romane von ihr erzählt. Mich interessiert jetzt vor allem nach dieser ziemlich ernsten Geschichte aber auch, wie Han Kangs Leben heute eigentlich aussieht.
Ja, sie lebt immer noch in Seoul und hat bis vor kurzem auch eine Buchhandlung mit ihrem Sohn geführt.
Ah, schön.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, dadurch, dass sie jetzt eben auch den Literaturnobelpreis hat und auch viel weiterschreibt, hat sie natürlich viel zu tun. Deswegen möchte sie sich auch ein bisschen aus der Leitung der Buchhandlung zurückziehen. Sie schreibt weiter, möchte aber insgesamt auch nicht zu viel Ruhm, weil sie sagt, das tut beim Schreiben auch nicht so gut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie wirkt auf mich ja auch eher wie eine bescheidene Person, vor allem von dem, was du jetzt erzählt hast. Du hattest ja auch gesagt, dass du dir ein Interview von ihr angeschaut hast. Wie hast du sie denn so da als Person wahrgenommen?
Also ich fand, sie wirkte sehr ruhig und ausgeglichen. Es war auf jeden Fall richtig schön, ihr zuzuhören.
Mhm.
Sie hat recht langsam gesprochen, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass sie auf Englisch gesprochen hat und dass das für sie ja eine Fremdsprache ist.
Ja, kann sein.
Ja, sie klingt auf jeden Fall sehr bedacht, wenn sie redet. Also man merkt, dass sie sich genau überlegt, was sie sagt und dass sie natürlich auch super gut mit Worten umgehen kann.
Ja. Meinst du denn, dass wir uns dann in Zukunft auch auf weitere Werke von ihr freuen können?
Ja, das mit Sicherheit. Und ich muss auch sagen, die Vegetarierin wird auch für mich nicht das letzte Buch gewesen sein, das ich von ihr lese.
Ja, ich schaue bestimmt auch mal in ihre anderen Werke rein, weil du mich jetzt auch echt neugierig gemacht hast. Und den Schreibstil aus den Zitaten, die du mir mitgebracht hast, fand ich auch echt schön.
Ja, also das muss man sagen, schreiben kann sie auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende meiner Informationen angelangt. Ich habe dir allerdings noch ein Ratespiel mitgebracht.
Okay.
Genau, das heißt, ich würde dir ein paar Fun Facts über sie nennen und du darfst dann raten, ob die richtig oder falsch sind.
Okay, da bin ich mal gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, Nummer eins ist, wenn Han Kang ein Gedicht schreiben möchte, dann plant sie das wie ihre Tagebucheinträge. Das hilft ihr, Struktur in das Schreiben zu bekommen und sie überlegt dann, worum es gehen soll und wie sie das am besten umsetzt.
Also du hast ja auch gesagt, dass sie viel Tagebuch schreibt, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das stimmt.
Stimmt tatsächlich nicht.
Okay.
Ich finde, es ist auch naheliegend, wenn man so alles über sie hört. Aber
ja,
sie sagt, die Gedichte, die kommen einfach in ihren Kopf. Das
okay.
heißt, das ist komplett ungeplant. Sie sagt, die kommen einfach in ihren Kopf und dann schreibt sie die und dann ist das Gedicht fertig.
Okay.
Das ist super spannend.
Ja.
So, Fakt Nummer zwei. Als Han Kang erfahren hat, dass sie den Literaturnobelpreis gewonnen hat, dann musste sie darauf erstmal anstoßen mit ihrem Sohn, mit Kamillentee.
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder falsch liege, aber ich sage wieder, dass es richtig ist, weil wir ja auch schon wissen, dass sie das beim gemeinsamen Essen mit ihrem Sohn ja, glaube ich, erfahren hat. Deswegen sage ich, es stimmt.
Ja, ganz genau.
Okay,
das ist tatsächlich
gut, richtig.
Sie trinkt selber gar keinen Alkohol und hat sich dann auch gefreut, dass sie mit ihrem Sohn ganz gemütlich zu Hause mit einem Kamillentee darauf anstoßen kann.
Ja, das klingt auch echt sehr schön.
Ja, das stimmt. Sie wurde ja nominiert und hat gewonnen und ihr Vater hat gesagt, dafür organisiert er jetzt eine große Party, weil er sehr stolz ist. Und ja, das Anstoßen wurde zwar klein gehalten, aber danach haben sie zusammen eine riesige Party gefeiert.
Also auf mich wirkt Han Kang eher wie ein ruhiger Mensch. Deswegen kann ich mir sie jetzt nicht auf einer großen Party vorstellen und sage jetzt einfach mal, dass das nicht stimmt.
Du hast recht, das
okay.
stimmt tatsächlich nicht. Der Vater wollte gerne diese Party feiern und hat ihr angeboten, die zu organisieren. Aber Han Kang hat gesagt, dass sie das nicht möchte.
Okay.
Fakt Nummer 4. Han Kang hat noch einen Bruder, das habe ich ja schon erwähnt.
Ja.
Und der ist ebenfalls Schriftsteller.
Also ihr Vater ist ja auch Schriftsteller und ich meine, mit ihrem Sohn hat sie ja auch eine Buchhandlung, also wird er ja auch interessiert an Literatur sein. Aber ich würde dann vielleicht einfach sagen, dass der Bruder vielleicht aus dem Muster rausfällt und nicht auch Schriftsteller ist.
Ja, der ist tatsächlich schon Schriftsteller.
Liegt also irgendwie in der Familie.
Ja, eine super, super kreative Familie auf jeden Fall. Auch wenn er die Bücher natürlich nicht ganz so erfolgreich verkauft wie seine Schwester, aber das muss man natürlich auch nicht.
Ja, ich meine, sie ist ja auch eine Literatur-Nobelpreisträgerin.
Eben.
Das muss man ja erstmal schaffen.
Genau, sie sticht auf jeden Fall hervor. So, Fakt Nummer 5. 1998 hat sie bei einem International Writing Program an der University of Iowa teilgenommen und wurde dabei vom Ausschuss für Kunst in Südkorea unterstützt.
Es war ja, glaube ich, dann schon auch relativ der Beginn ihrer Karriere. Deswegen kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen und würde sagen, dass das stimmt.
Ja, da hast du recht. Das ist wahr, der Fakt.
Okay, gut.
So, und dann noch ein Fakt, der jetzt nicht mehr Han Kang betrifft, sondern der ganz grundsätzlich ist. Der Literaturnobelpreis wird bisher 121 Mal vergeben. Dabei gingen aber nur 18 Preise an Frauen und 103 dafür an Männer.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Preis sehr viel öfter von Männern gewonnen wurde als von Frauen. Einfach weil Frauen ja auch, es gab ja ein ganz anderes Rollenbild und ja auch andere Zugangsmöglichkeiten, überhaupt als Schriftstellerin tätig sein zu können. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die Zahlen genauso stimmen, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen und sage, dass das richtig ist.
Ja, da hast du recht. Das stimmt ganz genau so. Den ersten Literaturnobelpreis als Frau hat eine Schwedin gewonnen. Und ja, Han Kang ist jetzt eben die 18. Frau, die den überhaupt gewonnen hat.
Ja, echt schlimm, dass das so viel mehr Männer als Frauen sind.
Ja, finde ich auch. Und der Ausschuss oder das Komitee hat jetzt auch gesagt, dass sie diverser werden wollen. Und ich finde es irgendwie traurig, dass so eine Idee jetzt so spät erst kommt.
Ja, ist also, wirklich sehr spät für sowas.
Ja, das hätte man von Anfang an richtig machen können. Aber ja, damals war die Zeit ja leider noch ganz, ganz anders als jetzt.
Definitiv. Naja, ein paar Sachen habe ich ja jetzt in unserem kleinen Quiz immerhin doch noch richtig geraten.
Ganz genau.
Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge von Frauensachen. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und vielleicht schaut ihr ja auch mal in die Werke von Han Kang rein. Wenn ihr die Folge bei Spotify hört, könnt ihr auch gerne eine Bewertung dalassen und auf Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen. Wir heißen da Frauensachen-Podcast. Da findet ihr dann auch ein Foto von Han Kang und bekommt alle Infos zu unseren neuen Folgen. Danke, Esther, dass du mir heute so viel von ihr erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dir die Folge aufzunehmen, Mara.
Ja, mir auch. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in 2 Wochen dann wieder reinhört, wenn es die nächste Folge von Frauensachen gibt. Da sprechen wir dann auch über eine Frau, über die wir euch jetzt schon ein paar Fakten verraten.
Ja, sie nahm Gesangsunterricht und trat erfolgreich als Konzertsängerin auf.
Sie übernahm Umschulungen erblindeter Soldaten nach dem Krieg.
Sie war Gründerin der ersten Schule für Kriegserblindete in Berlin.
Ein Platz in Berlin wurde nach ihr benannt.
Sie bildete Männer und Frauen in verschiedenen Berufen in einer Privatschule für Blinde aus.
Das war's auch schon mit den Fakten. Vielleicht könnt ihr ja schon erraten, um wen es nächstes Mal bei Frauensachen geht. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal bei Frauensachen.
Ciao!
Tschüss!